Ihr hört Kreisab Allee mit der nächsten Show zu Olympia 2024 in Paris. Mit brandheißen Thesen und Analysen so nah dran wie möglich und in Zusammenarbeit mit der Handballwoche. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Wir müssen mal wieder ordentlich durchschnaufen. Das war anstrengend, selbst beim Zugucken. Ich nehme an, für euch alle zu Hause auch. Aber die deutsche Mannschaft steht im Endspiel von Nil. Es ist unglaublich, nach dem Spiel gegen Frankreich, wo wir gedacht haben, es könnte nicht wilder werden, war es auch relativ wild in der Schlussphase gegen Spanien. Nicht ganz so extrem, aber es war unfassbar nervenaufreibend. Jetzt sind wir ein bisschen runtergekommen und damit meine ich natürlich auch den Kollegen Olaf Hochmann von der Handballwoche. Und du hast gerade nochmal auf die Statistik geschaut und hast gesagt, 22 Paraden. Unglaublich. Und was noch unglaublicher ist, 49% gehaltene Bälle. Das ist eine Quote vom anderen Stern. Andreas Wolf hat heute dafür gesorgt, dass Deutschland übermorgen um die Goldmedaille spielen darf. Gegen wen wissen wir aktuell noch nicht. Da bitte ich um Entschuldigung. Aber Olaf hatte wieder so einen langen Tag, dass er irgendwann mal Feierabend machen muss. Und man kann natürlich jetzt die besten Geschichten schreiben, weil dieses Spiel wieder ganz viele tolle Geschichten erzählt hat. Ja. Bring's doch mal ganz kurz auf den Punkt.
Ganz kurz kann ich das nicht. Es ist unfassbar. Seit 2004 steht Deutschland endlich mal wieder in einem Endspiel bei Olympia. Das ist ein Riesenerfolg für den deutschen Handball. Es freut mich aber auch für Alfred Gislason, der viel gewagt hat und viele junge Spieler nominiert hat. Das klingt schon so wie ein endgültiges Fazit, was ich gerade ziehe, aber Gold oder Silber macht für mich jetzt auch gar nicht mehr so den enormen Unterschied. Natürlich ist eine Goldmedaille das Nonplusultra bei Olympia, aber mit dem Einzug in ein Finale und mit der sicheren Silbermedaille, finde ich, können wir auch jetzt schon ein Fazit ziehen und sagen, das ist ein super Turnier. Deutschland ist Gruppenerster geworden. Nach der Vorrunde hat in einem epischen Viertelfinale den Gastgeber Frankreich besiegt und jetzt in einem super spannenden Halbfinale Spanien und steht völlig zu Recht unter den letzten beiden Mannschaften bei diesem Turnier.
Vor zwei Tagen haben wir über Grundvertrauen gesprochen. Und ich habe ja gesagt, ich hatte selbst bei dem Rückstand gegen Frankreich, bei dem 14:20, immer noch das Gefühl, dass sie das drehen. Heute habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, die Spanier, die gehen mir so auf den Sack mit ihrer Art, Handball zu spielen. Oft nicht schön anzugucken und trotzdem sehr oft erfolgreich. Da muss man natürlich auch den Hut vorziehen. Und da gab es dann auch Mitte des zweiten Durchgangs eine Phase, wo das Ding gekippt ist. Da haben die Spanier, jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen, 3 Tore hintereinander erzielt. Tarafeta in dieser Phase richtig, richtig stark. Und dann waren es hinterher einmal Rodriguez und zweimal Alex Gomez. Und die, das muss ich sagen, eine schnelle Mitte spielen. Vom anderen Stern. Es ist wirklich phänomenal, wie diese beiden Außen eine schnelle Mitte quasi schon zelebrieren. Das muss sich jeder Trainer, der im Jugendbereich unterwegs ist, einfach nur ansehen und seinen Spielern zeigen. Das ist wirklich aus dem Lehrbuch, anders kann man es nicht sagen. Und Deutschland führte 22:20 in der 49. Minute und ich meine mich zu erinnern, dass Lukas Mertens dann einen Tempo-Gegenstoß verballert hat. Und dann machen die Spanier auf einmal 3 in Folge und da habe ich dann tatsächlich gedacht, jetzt verliert Deutschland das Spiel. Wie war das mit deinem Grundvertrauen in dem Moment?
Ja, ehrlich gesagt hatte ich da auch nicht so ein großes Grundvertrauen, denn man weiß ja einfach, wie die Spanier spielen. Die lassen sich nicht beirren, auch von einem Rückstand oder von dem Vorsprung Deutschlands. Und ehrlich gesagt hatte ich da auch Sorge, dass das Spiel kippt, weil ich auch gemerkt habe, dass die deutsche Mannschaft wirklich nicht mehr viel im Tank hatte. Die haben sich aufgerieben in vielen, vielen Zweikämpfen, haben super verteidigt, haben ja die spanische Mannschaft bis dahin eben auch bei 22 Toren gehalten. Das ist wirklich ein sehr guter Wert. Aber da hatte ich auch so das Gefühl, dass das Spiel kippt. Und da war wieder so eine Szene, wo Andy Wolf dann der Mannschaft dieses Selbstvertrauen, dieses Grundvertrauen wiedergegeben hat mit spektakulären Paraden. Ich habe eben mal so ein bisschen durch den Bildfunk durchgeschaut bei den gängigen Agenturen. Da macht der fast einen Spagat in der Luft und unterstützt noch mit der Hand, um den Ball abzusichern. Also das sind Bilder, die wir auch natürlich in der Handballwoche am Dienstag abdrucken werden. Aber das war phänomenal, was er da gemacht hat. Und weil du Lukas Mertens gerade ansprichst, da macht er natürlich auch noch ein sehr, sehr wichtiges Tor. So mit seinem Signature-Move, wo er von außen reinspringt, einmal in der Luft zuckt und wartet, bis Perez de Vargas die Arme runternimmt und das Ding hoch lang in den Winkel hämmert. Da waren schon ein paar gute Entscheidungen dann auch wieder von Deutschland dabei. Und selbst wenn wir gezögert haben und kein Grundvertrauen hatten, die haben es wohl gehabt.
Gott sei Dank haben sie es gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es war ein Spiel auf Messers Schneide. Auch Spanien hätte das gewinnen können. Das sind ja dann immer Nuancen. Aber ich finde, Wenn du das ganze Turnier jetzt betrachtest, steht Deutschland absolut zurecht in diesem Endspiel. Und dann gucken wir mal, ob es Dänemark oder Slowenien wird. Dänemark ist ja der klare Favorit, müssen wir nicht drüber sprechen. Gestern hat Uwe Semrau vorausgesagt, dass Dänemark da mit 5 Treffern gewinnen wird. Und übrigens auch, dass Norwegen relativ locker das Finale gewinnen wird. Wahrscheinlich gegen Frankreich, ja, sind sie der Favorit. Sprechen wir gleich dann noch ganz kurz drüber. Ist ja keine Frage, dass wir das auch thematisieren werden. Deutschland ist sehr gut reingekommen in diese Partie. Es stand schnell 3-0 in der 6. Minute, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, sie haben sogar noch ein bisschen was liegen lassen. Sie hätten vielleicht Spanien noch ein bisschen mehr abschütteln können zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob es Nervosität war, dass man so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Sie haben ungewöhnlich viele Fehler im Spielaufbau gemacht und ohne jetzt jemanden persönlich herauszugreifen, aber mir ist einfach Julian Köster ein paar Mal aufgefallen, der sich mehr getraut hat als in den Spielen zuvor. Das haben wir ja auch gefordert, aber er war nicht immer ganz glücklich in seinen Entscheidungen. Am Ende stehen, lasst uns kurz schauen. Ja, 3 von 3. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich habe 1-2 Fehlwürfe auf jeden Fall gesehen von ihm und ein paar Ballverluste, wo er versucht, an den Kreis zu spielen und was die Spanier natürlich auch sehr gut verteidigen. Fand ich ein bisschen schade. Aber um auf diese Anfangsphase zurückzukommen, Deutschland führt mit 2 Toren, ist sogar beim 9-6 in der 17. mit 3 Toren weg. Das war schon richtig gut, was die deutsche Mannschaft da gemacht hat. 11-7 in der 21. Man hat das Gefühl gehabt, und das haben die Jungs ja uns auch später bestätigt, Alfred Kiestersson hat diese Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt.
Er hat sie wirklich, finde ich, bislang herausragend gut eingestellt. Und was man auch merkt, ist, dass die Aussagen von allen Beteiligten unfassbar authentisch sind. Das können wir natürlich jetzt im Erfolg sagen. Ja, das ist ja ganz einfach. Ja, das stimmt, das merkt man, das spürt man. Aber es ist ja wirklich so. Man merkt, ob die Aussagen von denen, die auf der Platte stehen, wirklich von innen kommen, ob die gelebt werden oder ob man immer nur sagt, ja, wir müssen den nächsten Schritt machen. Und diese Phrase habe ich übrigens von den deutschen Männern bei diesem Turnier kein einziges Mal gehört. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern?
Ja, sowas Ähnliches hat Juri Knorr gerade gesagt. Er wurde auch gefragt, ob Silber schon reichen würde oder wie glücklich er sei, dass er Silber sicher hat. Und dann sagt er, nee, wir tun gut daran, immer nur von Schritt zu Schritt zu denken und von Spiel zu Spiel. Und ein Finale will man natürlich auch gewinnen. Das spielt man nicht. Das ist ja so ein Spruch. Sowas Ähnliches habe ich gehört. Aber ich gebe dir recht, die Jungs leben das von innen heraus. Die sind super fokussiert. Und wenn du auch mal so auf Social Media guckst, es gibt nicht viele Bilder, wo die sich irgendwie vor den Olympischen Ringen oder bei anderen Sportarten abgebildet haben. Die waren schon ziemlich fokussiert. Das ist auch ein kleiner Seitenhieb vielleicht auf unsere Mädels.
Okay, ja, über die sprechen wir vielleicht morgen, da haben wir dann ein bisschen Zeit, ja, weil die Spiele, die fangen relativ früh an. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt nötig war an dem Samstag, da hat man ja noch ein bisschen mehr Zeit, aber gut, ist jetzt ein anderes Thema, wollen wir nicht drüber reden. Renas Uschins hat Spanien in der ersten Hälfte sehr, sehr gut verteidigt, der hatte Probleme.
Der hatte Probleme, das wundert mich aber überhaupt nicht. Er macht 6 Tore bei 12 Versuchen, 50%, das ist immer noch gut, aber wir dürfen natürlich ihn auch nicht an dem Spiel von Frankreich messen, das war außerirdisch und herausragend. Das kann man auch nicht immer leisten. Und logischerweise haben die Spanier auch Video gemacht und haben sehr, sehr gut gegen ihn verteidigt. Und dass der Junge nicht 2-mal hintereinander, also in 48 Stunden sogar, so ein Spiel hinzaubert wie gegen Frankreich im Viertelfinale, ist ja auch klar. Trotzdem, auch mit 6 Toren und immer wieder seinen Durchbrüchen und seinen Wurfversuchen, hat er Deutschland auch da lange im Spiel gehalten.
Was mir bei ihm gefallen hat, er hat ja in der ersten Hälfte sehr wenig gespielt. Natürlich, normalerweise spielt er ja gefühlt mehr oder weniger durch. Es war auch der lange Wechsel und irgendwann hat ihn Alfred Gisserson runtergenommen. Er hatte auch keinen Treffer erzielt vor der Pause. Kai Häfner kam dann für ihn. Jetzt muss ich gerade nochmal auf dessen Statistik schauen. Da ist er 1 von 3, aber hat dann in dieser Phase im ersten Durchgang ein Tor auch gemacht, relativ schnell nach seiner Einwechslung. Und dann kam Uschins zurück in der zweiten Hälfte direkt mit ein paar Treffern. Da haben wir ja hier auch schön den Spielverlauf. Macht direkt das erste Tor in der zweiten Hälfte und in den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs 4 seiner 6 Treffer. Also er war da sehr, sehr präsent. Und das wiederum hat auch Räume geschaffen für andere Spieler. Hinterher kam Luka Witzke dann nochmal rein, hat einen Treffer erzielt. Da hatte auch einen blöden Fehlpass. Aber trotzdem, er war gefährlich mit seiner Dynamik. Und Christoph Steinert, also, der hat am Ende 3 von 3 reingeschweißt, als wäre in seiner Karriere nichts anderes gewesen als ein Rechtsaußen. Ganz, ganz wichtig im heutigen Spiel, weil wir zuletzt darüber gesprochen haben, dass das ein Nachteil werden kann. Hätte ich nicht gedacht, denn Gonzalo Pérez de Vargas und auch Rodrigo Corrales sind Torhüter, die generell gegen Außen relativ gut halten.
Ja, da hat mich Christoph Steinert heute auch echt überzeugt. Und wir haben ja auch am Anfang unserer Reise hier in Paris schon darüber gesprochen, dass es ein Nachteil sein könnte, nur einen Rechtsaußen, einen gelernten Rechtsaußen dabei zu haben. Und das hat heute Christoph Steiner richtig gut gemacht. Also hat mir wirklich gut gefallen, so wie er sich reingeworfen hat. Man konnte fast glauben, dass er ein Spezialist auf dieser Position ist.
Soweit wollen wir jetzt noch nicht gehen, aber ich verstehe natürlich, dass wir ja auch ein bisschen Schabernack treiben müssen. Das ist ja ganz klar. Und heute muss das auf jeden Fall erlaubt sein. Wir müssen noch mal ein bisschen über den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Hälfte von Renas Uschins sprechen. Er hat ihn dann rausgenommen, also Alfred Gislason hat Uschins früh rausgenommen. Kai Häfner hat dann auch noch mal einen Treffer gemacht. Das ist ja so ein Spieler, der mit so viel Erfahrung dann auch mal wichtig sein kann. 1 von 3 war jetzt nicht so überragend insgesamt, aber so konnte Uschins mal ein bisschen von draußen schauen, was er vielleicht anders und besser machen kann. Dann zu Beginn der zweiten Hälfte ein Treffer direkt von Uschins und vor allem, er hat dann 4 Tore in den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs erzielt und das Spiel tatsächlich wieder an sich gerissen.
Ja, er hat alle seine 6 Tore in der zweiten Halbzeit gemacht und man darf vielleicht auch nicht zu viel von dem Jungen erwarten. Wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, er ist 22 Jahre alt und das Spiel, was er gegen Frankreich im Viertelfinale gemacht hat, das kann man nicht immer erwarten. Das war fast außerirdisch mit 14 Toren und vor allen Dingen mit den wichtigen Toren, die er da gemacht hat. Deswegen, da muss man auf dem Boden bleiben und man muss ihm auch zugestehen, dass er vielleicht mal nicht so ganz sicher im Abschluss ist. Außerdem sind die Spanier hier nun auch keine Laufkundschaft und haben sich sehr gut auf ihn eingestellt.
Ja, das ist so ein Punkt. Also diese Deckungsformation der Spanier, da hatte Alfred Gislason ja schon in der Gruppenphase vorher gesagt, ich habe mir da was überlegt, ich wollte da ein bisschen mehr Dynamik, eben mit Witzko und Knorr gemeinsam im Rückraum und Julian Köster war zuletzt da hier schon Thema. Wir haben dann gesagt, heute war gut, dass er ein bisschen mutiger war. 3 von 3 ist ja auch mehr als in Ordnung. Also wenn er immer 3 von 3 hat, kann man damit, glaube ich, leben. Das Einzige, was mir nach wie vor fehlt, ist die Konsequenz in der zweiten Welle. Da sieht man dann häufig, dass er dann sich weiterhin mal umguckt, keine Fehler machen will, was tendenziell der gut ist, aber ich finde, er darf den Mut nicht verlieren, weil das natürlich dann im Endspiel, sei es gegen Dänemark oder gegen Slowenien, nochmal ganz, ganz wichtig wird. Was Spanien dann aber gut gemacht hat, da haben sie ordentlich dagegen gehalten. Tarrafeta hat dann in der Phase, in der Crunch-Time, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat 3 Tore erzielt und dann gab es eine Situation, da stand es 22-20 für Deutschland, Lukas Mertens läuft alleine aufs Tor zu, Tempo Gegenstoß und verballert den dann leider. Das war äußerst unglücklich, weil eben die Spanier dann, wir haben es gesagt, nochmal in die Partie so richtig reingekommen sind und wir das Vertrauen verloren hatten. Wir hatten das zu Beginn schon thematisiert, unsere Aufzeichnung, aber ich muss echt den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, weil dieser Spirit, den sie leben und was sie auch ausstrahlen, du hast da eben ja schon so einen kleinen Seitenhieb in Richtung der deutschen Frauen verteilt, das bewundere ich und ich finde das auch bemerkenswert, dass das so schnell geklappt hat, denn die Olympia-Qualifikation, die hat man sicher geschafft, aber man hat da nicht komplett geglänzt, das kann man nicht sagen. Es gab diese Niederlage gegen Kroatien und auch gegen Österreich war es über 60 Minuten, ja, war es schwierig. Und trotzdem dann in wenigen Monaten diesen Switch hinzulegen, Hut ab.
Ja, ich sehe das genauso. Also es ist eine große Entwicklung innerhalb dieser Mannschaft und es bestätigt sich eigentlich das, was die Experten schon seit vielen Jahren sagen. Je länger Alfred Gislason mit einer Mannschaft arbeitet, umso besser wird sie dann auch. Also er entwickelt dort etwas. Wenn du die Testspiele vorher, also nach der Olympia-Qualifikation auch ansprichst, das war auch eine ein bisschen andere Zusammensetzung. Jetzt ist Marco Grigic noch dazugekommen. Mit Franz Semper hat er geplant, der war dann verletzt. Also es war ja auch Fluktuation in dieser Mannschaft. Und es zeigt sich einfach, dass diese Mannschaft, die jetzt hier ist, einen super Zusammenhalt hat. Juri Knorr hat das eben so toll gesagt. Wir genießen jeden Moment, jeden Tag und jede Stunde, die wir zusammen sind. Wir haben Spaß und wir glauben, das war ein schöner Satz von ihm, dass der Sommer 24 was ganz Besonderes ist. Egal, ob das jetzt am Ende Gold oder Silber wird, das haben sie ja schon erreicht, dass es was ganz Besonderes ist. Und ja, diese Mannschaft, ja, die hat das Potenzial für die kommenden Jahre, auch wenn sie so zusammenbleibt, mal ein bisschen eine Ära mitzuprägen. Ich will nicht sagen, eine Ära wie die Dänen oder Franzosen, aber zumindest sollte ein Halbfinale dann kein Zufall mehr sein.
Das ist das Entscheidende, weil du kannst jetzt einen Ausreißer nach oben haben und hinterher sind wir dann wieder sehr, sehr kritisch. Ich bin aber äußerst positiv, was das angeht, weil der Kern dieser Mannschaft natürlich relativ jung ist. Die Schlüsselspieler wie Köster, wie Knorr, wie Uschins, David Späth, der ja auch ein super Turnier spielt als Nummer 2 hinter Andreas Wolf. Also von daher bin ich äußerst optimistisch und ich glaube, dass das auch berechtigt ist. Ich möchte eingehen auf Alfred Gislason. Weil wir haben ihn kritisiert, wir haben die ersten Turniere, glaube ich, gesehen als ja eher mäßig unter seiner Führung. Da gab es unterschiedliche Gründe für. Sein erstes Turnier war die WM in Ägypten ohne Zuschauer. Dann ein Jahr später in Bratislava, das ist auch alles andere als rund gelaufen. Dann gab es diese Weltmeisterschaft in Polen und Schweden, wo Andreas Wolf der Mannschaft in der K.O.-Phase beziehungsweise ganz hinten raus im Turnier auch einige Male den Arsch gerettet hat. Entschuldige den klaren Ausdruck, aber so war es ja auch. Und dann gab es die Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist jetzt das fünfte Turnier unter Alfred Gislason, aber ich nehme eine massive Veränderung bei ihm persönlich wahr. Nimmst du die auch wahr?
Die nehme ich absolut wahr. Und wenn wir uns auch an Tokio 21 erinnern, da hatte er ja selber ja auch persönliche Probleme. Wir alle wissen, die eng an dieser Mannschaft sind, dass seine Frau damals tragisch verstorben ist. Ich kann das schon verstehen, dass er sich auch wieder befreit hat, dass er optimistischer ist. Er hat eine neue Lebenspartnerin. Das ist jetzt alles nicht handballentscheidend, aber es spielt ja trotzdem eine Rolle in der persönlichen Entwicklung und in der Darstellung. Er grinst, er hat Spaß, er arbeitet sehr viel, er ist ein akribischer Vorbereiter. Die Jungs gucken ja manchmal schon zu viel Video, das sagen sie, aber heute haben sie wieder gesagt, Alfred stellt uns immer optimal ein, wir wissen genau, was passiert. Und heute, dieses Halbfinale, war ja auch sehr kritisch, sehr spannend. Ich habe es für eine große Gefahr gehalten, Spanien schon einmal gespielt zu haben und auch Spanien einmal geschlagen zu haben, weil ich eben weiß, dass die Spanier eine sehr, sehr gute Mannschaft sind, von hoher Qualität, dass die zweimal gegen Deutschland verlieren, habe ich wirklich meine Zweifel gehabt. Und Alfred hat diese Mannschaft toll vorbereitet. Auch in Zusammenarbeit mit Erik Wuttke als Co-Trainer, der so ein bisschen, ich meine, das sympathisch und nett, aber so ein bisschen hemdsärmeliger ist und einfach eine tolle Ansprache hat zu den Jungs selber. Matthias Andersson, der ein hervorragender und international anerkannter Torwarttrainer ist, der mit David Speth und Andy Wolf natürlich auch sehr akribisch arbeitet. Dieses ganze Paket des Umfelds und der Trainer hat zu diesem Erfolg jetzt geführt.
Alfred Gislason, das sollte ich nicht vergessen oder wollte ich auf jeden Fall erwähnen, der kam in die Mixzone und hat mit uns Journalisten abgeklatscht. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Und man hat die Freude in seinem Gesicht so richtig gespürt. Es gibt auch ein tolles Foto, das habe ich schon bei Instagram unter die Leute gebracht. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Da sieht man im Hintergrund das Gesicht von Alfred, als wäre er auf Drogen nach dem Schlusspfiff. Also wirklich absolut sensationell und dementsprechend freuen wir uns auch für ihn, weil er hatte am Anfang keine leichte Zeit. Ich habe, glaube ich, bei der Aufzählung der Turniere sogar noch die Olympischen Spiele in Tokio vergessen. Bei den Spaniern sehr auffällig, Alex Dushebaev nur 1 von 5, sein Bruder Dani 0 von 3. Insgesamt hat man den Rückraum sehr, sehr gut kontrolliert und ich will nicht sagen, dass am Ende die beiden Außen, Dani Fernandes und Alex Gomez, alles alleine machen mussten. Aber ein bisschen war es gefühlt so.
Ja, war schon so. Vor allem das Spiel aus dem Rückraum und das Spiel über den Kreis hat Deutschland sehr, sehr gut verteidigt. Da haben wirklich Steinert, Köster, Goller, die haben da Schwerstarbeit geleistet. Aber mir hat auch Augustin Casado, der Ex-Melsunger, echt gut gefallen. Der macht zwar nur 4 von 9, aber seine Schlagwürfe waren enorm gefährlich und haben immer wieder so gezeigt, warum diese spanische Mannschaft auch völlig zu Recht im Halbfinale stand.
Jetzt sind sie raus. Deutschland ist im Endspiel und spielt gegen Dänemark oder Slowenien um Gold. Das Spiel, das wird gleich jeden Moment angepfiffen. Aber ja, wollen wir nicht groß drüber spekulieren. Es bringt ja auch nichts. Wir werden in der morgigen Ausgabe ja dann ausführlich auf das Finale vorausblicken und auch über die deutschen Frauen ein bisschen sprechen und da ein Fazit ziehen. Aber es steht ja ein großes Endspiel an bei den Damen. Frankreich gegen Norwegen ist das sogenannte Traumfinale. Ist es denn das Traumfinale eigentlich?
Ja, für mich schon. Das sind für mich die beiden besten Mannschaften, die sich durchgesetzt haben. Norwegen ist ohne Frage die beste Mannschaft im Turnier. Und Frankreich als Gastgeber hat einen unglaublichen Support von den Fans. Das wird richtig spannend, weil ich da auch natürlich Vorteile von der Technik-Taktik für die Norweger sehe. Aber die Körperlichkeit und dann diese Wucht von 27.000 Zuschauern im Rücken, die kann die Französinnen wirklich beflügeln.
Das glaube ich auch, weil sie es geschafft haben, über dieses Viertelfinale zu springen. Und ich glaube, das war ganz, ganz entscheidend. Und dann auch mal diese spannende Schlussphase gegen Schweden mit dem Sieg in der Verlängerung, wo die Schwedinnen eigentlich hinten raus dann keine Chance mehr hatten. Aber es ist ja dieses Duell von Stine Oftedal gegen diese physische Abwehr der Französin, ja, mit dieser Eleganz, mit diesem Spiel, wird zusammen mit Nora Mörk und Henny Reistad da im Rückraum. Was sagt dir denn dein Gefühl, dass sich mal wieder die Physis durchsetzt? Weil wir uns ja immer beschweren, dass die Französinnen und auch die französischen Männer im Übrigen keinen so wunderschönen Handball spielen, sondern von der Physis leben. Oder setzt du eher auf dieses elegante Spielerische der Norwegerinnen?
Ob ich da jetzt drauf setzen würde, weiß ich nicht. Aber ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Also ich sehe schon Vorteile für die Norwegerinnen. Und wir beide haben ja auch, als das Mikro noch aus war, schon mal drüber gesprochen. Wir würden Stine Oftedal natürlich auch sehr gönnen. Ihr letztes großes Spiel, sie wird ihre Karriere beenden. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn sie mit einer Goldmedaille dann zu Rune Damken nach Kiel zielt? Was auch immer er dann für eine Medaille mitbringt.
Ja, Moment, er hat ja auf jeden Fall dann Gold.
Ach so, da bist du schon sicher. Okay.
Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich finde, man muss auch mal optimistisch und zuversichtlich sein. Und ich glaube, dieser Optimismus und diese Zuversicht hat sich im Laufe des Turniers bei den deutschen Männern entwickelt. Und ich glaube, warum nicht Selbstbewusstsein? Man hat hier Frankreich vor eigener Kulisse geschlagen. Man hat hier gegen Spanien ein richtig enges Spiel, ein Nervenspiel für sich entschieden. Man hat eine tolle Vorrunde gespielt. Mein Gott, warum sollte das nicht das Jahr der deutschen Männernationalmannschaft sein? Und du hast es gerade gesagt, Stine Oftedal, eine Königin, eine Prinzessin. Ich weiß gar nicht, man kann viele Superlative finden. Ein ganz, ganz feiner Charakter. Jedes Mal, wenn ich mit ihr in der Mixzone spreche, bin ich hinterher noch mehr begeistert, als ich es vorher war, weil sie einfach so eine Ruhe ausstrahlt, weil sie total gelassen ist, weil sie die Dinge richtig einordnet. Sie ist trotzdem natürlich mit dem Herzen dabei und sehr, sehr emotional. Da verliert der Frauenhandball übrigens einen ganz, ganz wichtigen Charakter. Und mir fehlen im Frauenhandball ein bisschen die Charakterköpfe. Ich weiß, du bist da nicht so tief in der Materie drin, wie vielleicht der ein oder andere, der sich noch mehr mit dem Frauenhandball beschäftigt. Aber so Charakterköpfe sind wichtig und Stine Oftedal wird sehr fehlen.
Ja, das sehe ich genauso. Also sind ja nicht nur ihre Erfolge auf dem Papier, sondern es ist eben auch die Persönlichkeit. Da gebe ich dir absolut recht. Aber meine Oma hat schon immer gesagt, wo eine Tür zugeht, geht auch wieder eine auf. Und wir können ja einfach mal schauen, wenn wir uns in ein, zwei Jahren unterhalten, vielleicht haben wir dann schon die nächste Königin. Nicht unbedingt aus Norwegen, aber vielleicht aus Frankreich, Deutschland vielleicht sogar mal, würde ich mich auch sehr freuen, Dänemark oder Schweden.
Naja, wir haben ja eine Heimweltmeisterschaft zusammen mit den Niederlanden bei den Frauen im Jahr 2025. Da setzen wir natürlich drauf, dass es dann irgendwann mal wieder mit einem Halbfinaleinzug klappt. Olaf, herzlichen Dank. Ich freue mich auf das nächste Gespräch morgen schon. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab Allee. Alle Informationen gibt's wie immer bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Da gibt's auch ein paar Videos, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das war's für diese Ausgabe. Bis morgen. Tschüss.